Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die Rugby-WM der Frauen ist am Samstag zu Ende gegangen und wir haben, wie es gute Rugby-Tradition ist, alle Spiele und alle Plätze ausgespielt, also auch die Plätze 9 bis 12. Es gab nochmal zwei Spiele um Platz 9 und um Platz 11 und über die spreche ich jetzt mit unserem Rugby-Experten, der sich schon die ganze WM dann auch mit uns dann befasst hat und mit einer Gruppe und mit den Spielen von 9 bis 12. Das ist Donald Peoples. Hallo Donald.
Hi Andreas.
Donald, wir hatten heute nochmal zwei Spiele. Lass uns erstmal über das Spiel um Platz 9 und 10 sprechen. Da trafen nämlich Italien und Spanien aufeinander. Italien ist ein Teilnehmer der Women's Six Nations, Spanien nicht. Und trotzdem am Ende entwickelte sich ein sehr, sehr enges Spiel, das die Italienerinnen am Ende mit 20-15 gewinnen. Nach Extra Time, wie ist das Spiel gelaufen insgesamt?
Insgesamt wurde man das betrachten, dass das Spiel irgendwie komplett von zwei Hälften war. Also in der ersten Halbzeit hat Spanien also deutlich irgendwie geführt, bessere Angriffe gemacht und Italien musste die ganze Zeit sehr, sehr viel verteidigen, hat auf jeden Fall. Ging zu 8-0 für Spanien in die Halbzeit und die zweite Halbzeit war dann komplett für Italien sozusagen. Also Italien hat wirklich sehr, sehr stark losgelegt. Und sehr, sehr schöne Angriffe gemacht, gleich gepunktet. Und dann haben die einfach gezeigt, dass sie auf jeden Fall nicht zu unterschätzen sind. Bis zum Ende hat Italien hat 15-8 geführt. Und in den letzten Minuten sozusagen hat Spanien aus dem Angriff, aus deren eigene Hälfte, einen super tollen Einzelversuch gelegt von der Spielerin Echeverria, die auf der Ecke spielte, und das war echt ein tolles individueller Versuch für sie.
Ja. Die Spanierinnen waren mit 8-0 in die Halbzeit gegangen. Sie hatten den Italienerinnen gar keine Chance gelassen. Sind die Italienerinnen nicht durchgekommen oder haben sie es einfach nicht klug angestellt? War die spanische Defensive zu gut oder die italienische Offensive zu schwach?
Da würde ich sagen, die italienische Offensive war ein bisschen schwach und noch dazu muss man zugeben, dass Italien hatte ein kleines Timeout für die eine Spielerin, 10 Minuten Strafe, also gelbe Karte für Italien. Also sie spielten in der ersten Halbzeit auch um Unterzahl mit 14. Mhm. Das war natürlich ein großer Nachteil für Italien, aber wenn sie den Ball hatten, sowieso haben sie nicht so schlau angestellt im Angriff. Nichtsdestotrotz war es trotzdem eng, also die lagen nur 8 Punkte dahinter und man hat einfach gesehen, dass sie wieder auf 15 Spielerinnen waren, dass die wirklich hat dann losgelegt haben, hatten ein paar mehr neue Ideen in der zweiten Halbzeit probiert, ein paar schöne Passangriffe und dann mit dem Sturm hat ein oder andere so schöne Kontaktpunkte hat erobert und schöne Versuche dann gelegt und hatte ich ein bisschen Angst, dass die Thailänder deutlich das Spiel gewinnen wird, aber irgendwie bis zum Ende hat Spanien noch nah genug gehalten. Wie gesagt, es war halt 15-8. Es war nah genug, dass ein Versuch das auf ein Unentschieden bringen könnte. Und das haben die in den 79. Minute geschafft. Das war sehr, sehr toll. Mhm. Dann ging es halt in die Verlängerung und diese Extra Time.
Ja, Ihre Echeverria, du hast es gerade eben gesagt, hat den Versuch zum 13-15 gelegt. Patricia Garcia hatte dann die Erhöhung geschafft, sodass es dann unentschieden stand. Wie hoch war der Druck für Garcia, dort dann die Conversion dann wirklich durch die Stangen zu kicken?
Ja, also was mich ein bisschen erstaunt hat, war, dass sie, also man kann halt, wenn man Middle Goal, also unter der Stangen hat liegt, kann man einfach direkt da nach hinten gehen und sehr, sehr leicht. Sie ist sehr, sehr weit nach hinten gegangen und ich war mir nicht sicher, ob die da selber sich stressen lassen hatte von den Italienern, die sozusagen deren Position, also deren hat unter Druck setzen, die wollten halt den Kick hat gleich irgendwie chargen, also unter Druck setzen hat sozusagen, ja. Sobald sie ihren Anlauf anfängt. Die ist ganz weit hinten gegangen, hat mich auch sehr, sehr nervös gemacht. War mir nicht sicher, ob sie dann mit der Goal das doch schafft, aber Gott sei Dank hat sie es dann geschafft und dann ging es halt in diese Extra Time, diese Verlängerung. Das muss man sagen, Hut ab, dass sie unter so einem Druck hat, so eine wichtige Kick machen könnte. Das fand ich echt toll.
Ja. Und dann in der Overtime, in der 89. Minute, hat Baratin Sarah Baratin hat den Ball über das Mahlfeld beziehungsweise über die Mahllinie dann getragen. Es gab vorher eine Interception. Das war ein Fehlpass der Spanierin, der dazu geführt hat. Dann noch innerhalb der eigenen 22-Meter-Linie, beziehungsweise fast 5-Meter-Linie.
Ja, Ja, genau, das war sehr, also das war taktisch halt nicht so schlau. Italien hatte eigentlich da die ganze Zeit den Ballbesitz gehabt und sehr gut hat Spanien das zurückerobert in deren eigenen 22. Und anstatt einfach so cool zu bleiben und irgendwie so eine Phase nach dem anderen vielleicht auszuspielen, haben sie irgendwie so ein bisschen, ja, komische Pass gebracht, der halt eigentlich nicht so passend war. Dann hat Spanien es irgendwie nicht so gefangen, der Ball war irgendwie so hoppelt hier überall und dann hat sich gleich eine Italienerin draufgeworfen, Ball erobert, schnell rausgepasst und die Kapitän hat dann quasi gerade so in die Ecke hat den Ball noch im Mahlfeld gelegt. Aber was ich dazu sagen muss, ist, dass davor, gleich am Anfang, diese Verlängerung, die erste Halbzeit, hatte Spanien deren eigene Chance, die waren vor dem Mahlfeld für ein paar Minuten, kamen halt irgendwie nicht durch zum Versuch, aber in dieser Verlängerung zählt halt jeder Punkt, also es hat so einen Golden Point sozusagen. Und da hat Spanien den Versuch auf den Drop Goal, was da daneben ging. Und das war halt schon wieder Garcia. Es ging leider daneben. Und da haben sich vielleicht deren goldene Chance hat sozusagen vergeben dadurch. Wieso?
Ja, also am Ende 20-15 für die Italienerinnen, die Platz 9 hier dann sich ja erobert haben. Um Platz 11 gab es dann nochmal das Spiel zwischen Japan und Hongkong. 44-5 ging es am Ende für Japan aus, die damit Platz 11 geholt haben. Hongkong, der Neuling, der WM-Neuling auf Platz 12, am Ende sieglos. Es ist dann doch schon nochmal eine andere Nummer, sich zu qualifizieren und dann wirklich auch bei so einer WM zu bestehen, oder?
Ja, genau. Also man hat einfach so ein bisschen gesehen, also Hongkong und Japan, die kennen sich relativ gut, die spielen halt oft gegeneinander. Und man hat einfach gesehen, dass Japan ziemlich schlau sich angestellt haben. Hongkong, das erste Mal, also denen fehlt halt so ein bisschen diese Erfahrung natürlich, aber man kann es halt nur so, man kann halt nur so Erfahrung sammeln bei solchen Turnieren, das ist sehr, sehr gut für die. Ich fand das halt nur schade, dass es halt irgendwie so hoch auseinandergegangen ist. Das war irgendwie relativ schade für Hongkong und vielleicht hätte ich denen noch so ein oder andere Versuch noch dazu gegönnt.
Ja, Hongkong ist auf Platz 12, Japan auf Platz 11, auf Platz 10 dann Spanien und auf Platz 9 Italien. Wie siehst du insgesamt die WM, also wie hast du die WM insgesamt gesehen der Frauen? Die 18 Tage sind jetzt rum, zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, ist das Finale noch nicht vorbei, aber wie fällt dein Fazit dieser Weltmeisterschaft aus?
Also ich war sehr überrascht, also von der Qualität von manchen Spielen. Also das haben wir schon gesagt. Wir mussten das schon zugeben, dass es ging sehr, sehr gut los. Das Einzige, was vielleicht ein Nachteil ist, aber das ist schwierig zu verbergen, ist halt, dass der Klasseunterschied von manchen Mannschaften irgendwie sehr, sehr deutlich ist. Und dann ist es halt irgendwie sehr schwierig für so eine Mannschaft wie zum Beispiel Hongkong, die gegen den großen Spielen, also wie zum Beispiel England oder Neuseeland oder sowas. Das ist halt natürlich sehr, sehr schwer. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht noch mehr Frauenmannschaften dafür qualifizieren würden, vielleicht irgendwie noch ein breiteres Spektrum an Ländern dabei zu haben. Mhm. Aber für dieses WM natürlich als Ire fand ich sehr, sehr schade, die Leistung von den Iren. Da war ich selber erstaunt, wie schlecht das halt ausging. Und würde mir wünschen, dass vielleicht Irland irgendwie nochmal im Spiegel guckt und guckt hat, was sie hat für das nächste Mal besser machen können.
Du hast es gerade gesagt, Irland ist auf Platz 8 gekommen, darüber spreche ich dann nochmal mit Leonie Holstein in einer anderen Sendung darüber. Irland als Gastgeber aber kann sich, glaube ich, nicht grämen, oder? In Dublin waren viele Zuschauer, in Belfast waren viele Zuschauer, die Bedingungen waren perfekt, alle Spiele wurden gestreamt von World Rugby dann auch, es war eine gute Qualität, es waren viele Zuschauer vor Ort. Insgesamt Irland als Gastgeber hat aber doch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt, finde ich jedenfalls.
Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, das war auf jeden Fall, wir hatten natürlich Glück mit dem Wetter, das war sehr, sehr oft sehr, sehr gute Bedingungen für die Spiele, das war halt sehr gut. Ich glaube, als Gastgeber hat Irland auf jeden Fall eine Top-Rolle gespielt. Genau, und die Stadion waren halt sehr, sehr gut befüllt. Also natürlich waren nicht, also bis auf jetzt Kingsbarn im Stadion, waren halt die anderen Stadion relativ klein. Mhm. Aber die waren sehr, sehr gut befüllt. Also wir haben auch gesehen, dass 3.500 bei dem einen Spiel waren für Irland. Genau, und das war halt sehr, sehr gute Verhältnisse, glaube ich. Zu der Qualität von den von den Übertragungen war ich selber sehr, sehr erstaunt. Das war sehr, sehr gut. Also entweder auf Facebook oder auf YouTube oder auf der Rugby-Webseite selber gab es perfekte Streams und man konnte halt alle Spiele entweder halt live verfolgen oder die Zusammenfassung oder auch das sozusagen Video on Demand dann im Nachhinein. Das fand ich sehr, sehr toll.
Ja, also insgesamt eine, ich glaube, sehr gelungene WM. Wäre schön, wenn man irgendwann mal auch das deutsche Team dort sehen würde, oder? Bei so einer Weltmeisterschaft.
Ja, also ich glaube, von der Leistung sind die noch ein bisschen weit entfernt, aber es wäre natürlich sehr, sehr toll, so das ein oder andere Spieler aus Deutschland da mitzuerleben. Da hast du recht.
Ja. Donald Peoples, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über die Frauen-Rugby-WM zu sprechen. Es ist nicht selbstverständlich, dass du dir immer die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
Ja, danke schön.
Das war Donald Peoples mit seinem mit seiner Zusammenfassung zu den Spielen Platz 9 bis Platz 12. Die anderen Folgen könnt ihr auch auf meinsportradio.de runterladen. Die Plätze 5 bis 8 mit Leonie Holstein und die Plätze 1 bis 4 mit dem Finale mit Vivian Ballmann.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.